ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Ich bin ein großer Fan von Kontrollverlust. Ich versuche zu singen auf dem Klavier. Mit 14, 15 wollte ich eigentlich nicht mehr dieses Wunderkind sein.
Und sage ich herzlich willkommen, Alexander Küchel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen lieben Dank.
Sie spielen auf den großen Bühnen wie der Elbphilharmonie und auch bei großen Festivals, etwa beim Rheingau Musikfestival. In diesen Tagen wird man Sie in Gera erleben mit dem Orchester Altenburg-Gera unter Ruben Gazarian mit Rachmaninows zweitem Klavierkonzert. Das heißt, Sie sind auch gewillt, mal in kleinere Orte zu gehen, was man ja bei internationalen Künstlern nicht so oft erlebt. Was war die Motivation?
Also ich muss ganz klar sagen, dass es hier in Gera so ist, dass ich Ruben tatsächlich seit 10 Jahren kenne. Und wir haben vor 10 Jahren das erste Mal gemeinsam Musik gemacht auf der Bühne und uns unfassbar gut verstanden, sowohl als Musiker eben und auch als Menschen. Und ich mag ihn einfach sehr gerne. Und seine Art zu musizieren gefällt mir sehr. Und der ist ja hier Generalmusikdirektor. Und dieses Rachmaninow-Konzert ist natürlich ein Konzert, das ich auch immer wieder gespielt habe, mein ganzes Leben. In Tokio habe ich damit debütiert, in Südamerika. Und Ruben wollte das mit mir machen. Und dann dachte ich, auch jetzt wirklich zum 10-jährigen Jubiläum unserer Freundschaft ist das irgendwie ein ganz schöner Anlass, hier auch nach Gera zu kommen.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, Sie haben das schon so oft gespielt und überall. Führen Sie da eigentlich Buch, wo Sie und wann Sie das schon gespielt haben? Gerade Rachmaninow 2?
Also ich denke, dass man sich eigentlich fast immer an jedes Konzert erinnert und weil es einfach auch so starke emotionale Momente sind und Erinnerungen funktionieren ja so, je stärker die Emotion ist, umso stärker ist dann auch die Erinnerung später und ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich wirklich an jedes Konzert erinnere, manchmal hat man dann innerhalb von 2 Wochen, wenn man auf Tour ist, 9 oder 10 Konzerte und sich da dann wirklich genau an jedes Konzert zu erinnern, ist schwierig, aber es ist doch manchmal erstaunlich, dass man dann sagt, ja, hier in Hannover haben wir das so gemacht und in Hamburg war es dann so, aber in Berlin hat es dann total geklappt. Also es ist schon interessant, wie auch, und da bin ich nicht alleine, das sind auch Kollegen und Kolleginnen, die das genauso wahrnehmen und sich auch daran erinnern, weil es eben etwas sehr Intimes ist, miteinander Musik zu machen.
Und es ist auch jedes Mal anders, weil man ja immer in einer anderen Konstellation spielt.
Ganz genau, andere Konstellation und man selbst ist ja auch einfach in einer anderen Verfassung. Also ich habe Tage, an denen ich aufstehe und da bin ich glücklich und dann habe ich Tage, an denen bin ich melancholisch und natürlich hat das Auswirkungen auf das Konzert abends. Ich versuche ja so authentisch, ich kann auf der Bühne zu sein. Ich möchte ja dem Publikum etwas sehr, sehr Intuitives, etwas sehr Ehrliches mitteilen und das funktioniert ja nur, wenn ich die Musik mit mir selbst und mit meiner dann ganz authentischen Verfassung mische. Heißt, es ist nie gleich. Ich spiele diesen Rach 2 so oft und ich glaube, ich habe ihn nicht 2-mal gleich gespielt. Und das ist aber ja auch der Reiz an der Sache, dass es sich immer wieder verändert und dass man nie weiß, was passiert jetzt heute Abend.
Das ist interessant, denn Rachmaninows Musik hat ja das Potenzial, einen emotional zu überwältigen. Und ich glaube, wenn man selber sich in so einer emotional aufgeladenen Situation befindet, dann potenziert sich das ja auch noch mal. Heißt das, muss man seine eigenen Emotionen dann mitunter ausblenden, um Rachmaninow zu spielen? Und kann man ihn eigentlich immer spielen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieses Wort potenzieren ist da das Stichwort. Manchmal merke ich, wenn ich in so einer sehr melancholischen Stimmung bin oder wenn ich traurig bin oder dann auch mal eine depressive Phase habe, da hilft der Rachmaninow mir eigentlich. Also der hat mich durch sehr schwere Phasen begleitet. Dieses zweite Klavierkonzert war das letzte Stück, das ich meinem Mentor Wladimir Kleinjew in Hannover vorgespielt habe, kurz vor seinem Tod, wirklich wenige Stunden vorher. Und ich erinnere mich an alles an diesem Tag. Ich erinnere mich daran, wie die Sonne hinter ihm durch das Fenster geschienen hat, während ich das vorgespielt habe. Ich erinnere mich daran, was er gesagt hat. Und dann 6 Stunden später war er weg, wirklich aus dem Leben gerissen. Und diese Emotion, dieser Tag, was er gesagt hat, und das ist für immer in diesem Stück konserviert für mich. Und das durchlebe ich auch jedes Mal neu. Heißt, ich muss natürlich aufpassen, dass es mich nicht zu sehr zerreißt. Also ich bin ein großer Fan von Kontrollverlust. Ich mag es auf der Bühne, wirklich den Moment in absoluter Achtsamkeit. Also es hat eigentlich etwas Buddhistisches, dass man auch den Moment auf sich zukommen lässt und sagt, was passiert, das passiert. Und ich lasse die Musik mit mir machen, was sie mit mir machen möchte. Ich versuche gar nicht so sehr zu kontrollieren, sondern sehe mich vielmehr als Zwischenenergie sozusagen für die Musik. Aber das ist natürlich sehr gefährlich, weil es dann, wie Sie schon sagen, wenn dann die Musik kommt und dann noch die eigene Aufladung, dann kann es schon zu viel sein. Und dann muss man aufpassen, dass man sich doch vielleicht, ja, kontrolliert ist kein schönes Wort, aber dass man da den Rücken gerade hält und versucht, sich daran zu erinnern, dass Melancholie ja eigentlich auch eine Form des Glücks ist. Melancholie ist ja kein negatives Gefühl, es ist ja einfach das Glück in der Trauer.
Genau, melancholische Momente sind was Schönes.
Ja, man badet eben wirklich in dieser absoluten Ehrlichkeit und die Möglichkeit gibt mir Rachmaninow. Und natürlich auf der einen Seite die Musik, auf der anderen Seite die Erinnerung, die ich mit dem Stück habe. Aber es ist ja auch eigentlich egal, was es ist. Wichtig ist, dass es sich so natürlich anfühlt. Und hier mit dem Orchester und mit Ruben Gazarian habe ich wirklich kongeniale Partner, die da einfach auch verstehen, was ich mache. Die versuchen, alles an Emotionen aufzusaugen und dann darauf zu reagieren und ganz empathisch zu musizieren. Also es macht große Freude hier.
Alexander Kriechel, Sie haben einmal beschrieben, dass Sie, bis Ihre Großmutter verstarb, Sie eigentlich vor jedem Konzert immer angerufen haben. War das auch, um sich so eine Sicherheit zu holen? Und was machen Sie bei den nächsten Konzerten?
Jetzt werde ich versuchen, das passt auch zum Thema, mich zu kontrollieren bei der Antwort, denn ich rufe sie tatsächlich immer noch an. Also ich habe vor ihrem Tod, haben wir dieses Gespräch natürlich geführt und sie hat auch mir gesagt, dass sie natürlich irgendwann nicht mehr da sein würde und dass ich dennoch aber sie immer anrufen kann vor Konzerten. Und das ist irgendwo immer noch etwas, was ich sehr gerne tue. Natürlich nimmt sie nicht ab, sie kann nicht antworten. Aber ich weiß noch nicht, ob es eine Form von Sicherheit war. Es war einfach schön zu wissen, dass egal wo ich war, ob es Japan war, ob es Brasilien, USA, manchmal mit einem riesigen Zeitunterschied, ich habe sie teilweise um 3 Uhr morgens angerufen, dass ich wusste, ich gehe jetzt auf die Bühne und sie denkt an mich. Und das war einfach schön. Also ich finde diese Energie, die einem das gibt, dieses Wissen, da ist dieser wichtige Mensch, der gerade an mich denkt, das hat mir viel bedeutet.
Sie kommen aus einer Familie, wo es viele Naturwissenschaftler gab und Sie waren ja auch selber naturwissenschaftlich hochbegabt und Ihr beruflicher Plan B war das Medizinstudium. Nun gibt es in der Musikgeschichte ja viele Beispiele für Doppelbegabung, Naturwissenschaften, Musik. Ich denke jetzt an Albert Schweitzer, der war Arzt und der war ein herausragender Organist. Auch Albert Einstein war Geiger und Pianist. Haben Sie das Gefühl, dass es bei Ihnen auch eine Beeinflussung hat, diese beiden Aspekte, die aufeinandertreffen? Also fällt Ihnen vielleicht eine analytische Durchdringung bei der musikalischen Einstudierung leichter?
Also ich denke schon, dass das alles sehr miteinander zusammenhängt und dass die Mathematik, also ich habe eben sehr viel Mathematik, ich war dann ja auch Jungstudent für Mathematik und Jungstudent für Musik, alles noch während der Schulzeit. Und dass sich das schon beeinflusst hat, das ist auf jeden Fall so. Aber ich denke auch, dass, also das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber es gibt ja eine Studie und deren Ergebnis ist ganz interessant, denn da wurden nachgeforscht, was passiert mit Kindern, die eine Schwäche in Mathematik haben. Und die einen haben eine Stunde Mathematik mehr bekommen die Woche und die anderen haben eine Stunde Musik mehr bekommen die Woche. Und das Interessante war, dass nach einiger Zeit die, die den Musikunterricht mehr hatten, dass die auch viel besser in Mathematik wurden. Also das heißt, das hängt schon gehirnzellentechnisch zusammen und ich denke, dass auch für unsere Gesellschaft einfach wichtig ist zu wissen, was diese Musik überhaupt mit uns macht, dass es nicht einfach nur unterhaltsam ist, sondern dass, also auf der einen Seite für mich natürlich viel wichtiger, dieses emotionale Erleben und dieses gemeinsame Erleben, dass man im Saal sitzt mit anderen Menschen und teilt diese starken Emotionen, dass da aber auf der anderen Seite dieses ganz objektiv Hirnpsychologische auch noch dabei ist, dass da diese bestimmten Synapsen, ich weiß auch nicht, was genau da passiert, aber dass irgendwo auch unser analytisches Denken fördert, das finde ich sehr schön und vielleicht sollte das auch noch mehr in den Vordergrund geraten von, vor allem für die Menschen, die natürlich sehr, ja, sehr geradeaus, sehr objektiv orientiert sind, dass diese Kunst selbst da sehr hilfreich sein kann.
Wie Sie schon gesagt haben, man muss sich natürlich auch fokussieren, man muss sich zur Ruhe zwingen.
Im Prinzip ist ja dieses Musikerleben auch etwas sehr Meditatives. Also wenn man es, wie gesagt, runterbricht auf die Essenz, ist es eigentlich so, dass wir trainieren, konzentriert zuzuhören. In einer Zeit, in der man eigentlich über die sozialen Medien dran gewöhnt ist, nach 3 Sekunden irgendwie schon die nächste Information zu bekommen, dass da dieses buddhistische Meditative, dass man sagt, ich bin jetzt da bei der Kunst und ich höre da, oder bei der Musik und ich höre da jetzt zu und ich lasse mich darauf ein und ich muss nicht direkt zum nächsten springen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und gerade in jungen Jahren, dass Kinder und Jugendliche das lernen, ja, da muss sehr viel mehr Fokus drauf.
Sie waren 6, als Sie es erlernt haben und Ihre erste Klavierlehrerin war eine Russin. und sprach kein Wort Deutsch. Haben Sie sich, da sind wir wieder bei der Musik, haben Sie sich über die Musik verständigt? Denn Sie haben ja sicher auch kein Russisch gesprochen. Wie haben Sie überhaupt kommuniziert?
Ja, das war eine gute Idee meiner Mutter. Ich war als Kind unfassbar hyperaktiv und habe unfassbar viel gequatscht. Wie Sie merken, hat sich das nicht geändert. Und dann war diese Idee da, eine russische Klavierlehrerin mir vorzusetzen, die mich gar nicht versteht. Also wo ich gar nicht so viel quatschen kann, sondern wo ich dann eben in diese Konzentration, in diese Ruhe gezwungen werde. Also ich habe sie nicht verstanden, sie hat mich nicht verstanden am Anfang. Und dadurch hat Musik für mich auch etwas sehr Muttersprachliches. Ich habe Musik praktisch so wie eine Muttersprache gelernt und ich nenne diese erste Klavierlehrerin auch immer noch Klaviermama, weil sie mir eigentlich meine zweite Muttersprache beigebracht hat und natürlich spricht sie inzwischen perfekt Deutsch. Aber es war doch eigentlich genau die richtige Lösung für mich, Musik so kennenzulernen. Also das war etwas sehr Körperliches. Also ich habe sehr, sehr viel über Singen gelernt, sehr viel eben, wie fühlt sich etwas an, dass sie mir dann gezeigt hat, wie sie mit ihrer Hand bestimmte Tasten drückt und dann hat sie es mit meiner nachgemacht. Also sie hat es mir nicht erklärt, sondern wirklich vorgespielt, nachgespielt, vorgesungen, ich habe es nachgesungen. Und für mich war das einfach genau die richtige Methodik.
Ihr langjähriger Mentor, Sie haben ihn ja vorhin erwähnt, Wladimir Krenev war auch Russe und er hat ebenfalls wie Ihr späterer Lehrer Dmitri Alexejew am berühmten und man kann auch sagen berüchtigten Moskauer Konservatorium studiert. Das war die Grande École oder ist es sicher immer noch. Sie haben sich, man kann sagen, bewusst für russische Lehrer entschieden und somit auch indirekt die russische Schule ja durchlaufen. Warum?
Also man muss natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten bei Wladimir Krenev sagen, der war ja Ukrainer und Russe. Also der hatte ja beide Identitäten, beziehungsweise damals war es natürlich die Sowjetunion. Also das war so, dass ich natürlich diese erste Klavierlehrerin hatte. Und da wurden mir schon die Tore geöffnet zum großen Klang. Und das ist ja die russische Schule eigentlich, die ist ja bekannt dafür, dass sie selbst im Pianissimo dann wirklich noch, dass der Ton eben wirklich durch den ganzen Saal fliegt und sehr viel Körper hat und einen wirklich zwingt zum Zuhören. Und ich habe dann mit 12 eine Aufnahme von Wladimir Krenev gehört und habe gesagt, dass ich eigentlich unbedingt bei dem studieren möchte. Und auch meine Klavierlehrerin hat gesagt, also der ist derjenige, bei dem du studieren musst. Und dann gab es eben diesen Deal mit meiner Familie, die natürlich als, das waren alles Naturwissenschaftler, die meisten waren Ärzte, nicht so glücklich waren über meinen Berufswunsch, Berufspianist zu werden. Und der Deal mit meiner Familie war, ich bewerbe mich bei Wladimir Krenev für diese Klasse in Hannover. Und wenn der mich nicht nimmt, dann studiere ich Medizin. Und dadurch, dass ich wirklich Hunderte beworben haben.
800, wenn ich es
ja,
richtig
habe. Ja, es waren sehr, und also das war natürlich für die gesamte Hochschule, aber die meisten wollten dann irgendwie doch zu ihm, weil er einfach noch so etwas Legendäres hatte. Also der hat ja wirklich studiert beim gleichen Lehrer wie Sviatoslav Richter, Emil Giles, Radulupu. Also das ist wirklich einfach eine legendäre Klavierschule. Und dann habe ich tatsächlich dieses Schreiben aus Hannover bekommen, dass ich von allen Bewerbern der Beste war sogar. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Natürlich, damit kann man auch nicht rechnen. Und damit hatte sich dann auch das Medizinstudium erledigt.
Aber wie fühlt man sich dann? Sie waren 14, das muss doch das Ego ungemein gestärkt haben.
Ja, hat es, aber er wusste es dann auch ganz gut wieder zu brechen im Unterricht. Also er hatte schon so eine sehr eigene Art zu unterrichten. Aber für mich war das genau richtig. Also ich denke, dass ich da natürlich, wenn man sehr früh schon als Wunderkind überall präsentiert wird, das macht ja auch was mit einem. Und dadurch, dass er sehr früh das umgedreht hat, hat er mich davor bewahrt, diesen Übergang vom Wunderkind zum seriösen Künstler, das kann gefährlich sein in einer Biografie. Und das hatte ich eigentlich nie, weil ich mich schon mit 14, 15 wollte ich eigentlich nicht mehr dieses Wunderkind sein. Also ich habe dann irgendwie mit 20 habe ich angefangen, immer wenn jemand gesagt hat, der junge Pianist, dann wollte ich das gar nicht hören. Also dann war für mich, nein, das möchte ich gar nicht sein. Und ich verstehe, dass die Gesellschaft so funktioniert, aber ich wollte ernst genommen werden, ich wollte seriös sein. Und ich wollte groß sein und erwachsen sein und nicht der junge Nachwuchskünstler. Und da hat er mich irgendwo hingeführt. Also dem war völlig egal, dass ich damals noch einer seiner jüngsten Studenten war. Der hat mich so behandelt wie alle anderen und war auch wirklich sehr hart manchmal. Und das war aber genau das, was ich gebraucht habe, weil ich dadurch viel reflektierter geworden bin. Also er hat mich nicht nur als Musiker geprägt, sondern wirklich auch als Mensch.
Sie haben es vorhin schon so anklingen lassen. Was ist denn das Besondere an der russischen Schule? Ich meine, das Klavier ist ja eigentlich ein Schlaginstrument, wenn man so will. Ja, und trotzdem, auch in Ihrem Spiel, man hört dort Farbabstufungen. Sie haben es vorhin auch gesagt mit dem Pianissimo, dass das noch durch den Saal klingt. Ist das auch das Typische für die russische Schule?
Also es gibt natürlich mehrere Aspekte und selbst die russische Schule hat natürlich verschiedene Abzweigungen. Dann inzwischen mischt sich das ja auch. Dann gibt es viele, die studieren bei einem französischen Mentor und dann bei einem russischen zum Beispiel. Und dann nimmt man quasi das eine von da und das andere von da. Inzwischen verschwimmt das so ein bisschen. Aber ich denke, wenn man es runterbricht auf die Essenz, dann ist schon, ja, wie Sie gesagt haben, Klang ist einfach eine wichtige Frage. Also dass dieser zwingende Klang immer da ist, egal ob man im Fortissimo spielt oder im Pianissimo, dass man eben diese Farben hat und also diesen singenden Klang und dass man das, was Sie gesagt haben mit der perkussiven Natur des Klaviers, dass ich einen Ton spiele und der wird dann eher leiser. Also das ist nicht wie beim Gesang oder bei der Geige oder bei jedem Blasinstrument, Streichinstrumenten, dass ich einen Ton leise beginnen und dann lauter werden lassen kann. Er wird immer leiser. Wenn eine Taste gedrückt ist, dann ist sie gedrückt, dann ist das der Ton. Und natürlich diese Natur, dass jeder Ton ein Impuls ist, durch Suggestion ein bisschen abzumildern und zu sagen, ich versuche zu singen auf dem Klavier. Ich versuche zu singen und große Phrasen und Bögen und Farben zu machen, auch wenn es rein physikalisch vielleicht gar nicht so möglich ist, wie ich es möchte. Dieser Versuch durch Suggestion, es immer wieder zu versuchen, der macht dann eben doch einen sehr großen Unterschied.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie mal gesagt, dass es keine technischen Schwierigkeiten gibt, sondern nur musikalische. Das kann man jetzt angesichts so herausfordernder Werke von Liszt, und damit haben Sie ja debütiert auf CD, oder auch gerade mit Stücken eben von Rachmaninow, wenn ich jetzt an seine Etude Tableau denke, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man diese Stücke im Repertoire hat, kann einen dann eigentlich technisch nichts mehr überraschen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ja, wir haben nach diesem Kommentar, dass ich gesagt habe, es gibt eigentlich keine technischen Schwierigkeiten, sondern nur musikalische, haben mir auch einige Kolleginnen und Kollegen gesagt, ja, das kannst du so leicht sagen mit deinen Händen. Vielleicht habe ich da auch einfach Glück gehabt. Also es ist natürlich auch oft eine genetische Frage, wie groß sind die Hände, wie stark sind die Hände, was kann man greifen, wie kann man es greifen, wie spielt man das? Also da habe ich bestimmt Glück gehabt, aber ich denke, selbst wenn es physiognomische Schwierigkeiten geben sollte bei der Spannweite oder bei der Schnelligkeit der Finger, sogar dann denke ich, dass technische Schwierigkeiten, wenn sie denn da sind, immer musikalisch gelöst werden müssen. Also dass man irgendwo musikalisch erstmal die Passage oder die Phrase oder was auch immer die Schwierigkeit ist, dass man die wirklich verstanden haben muss und wissen muss, was passiert da eigentlich genau? Was ist da Polyphon? Was sind da für Zwischenstimmen? Also, dass man es einfach versteht und dann kann man es auch besser spielen. Ich denke, Pianisten haben oft diesen Zugang, dass sie einfach so lange üben, bis ihnen die Finger abfallen und bis es dann irgendwann wehtut oder klappt. Und ich denke, dass es da viel um Strategie einfach geht, dass man sagt, wenn ich es wirklich verstanden habe, dann kann ich es auch spielen.
Bei Rachmaninow ist es ja jetzt noch ein bisschen anders, weil es gibt von ihm ja auch Aufnahmen. Er hat ja viele seiner Werke selber eingespielt. Macht es das einfacher, weil man eine Vorgabe hat? Oder macht es eigentlich auch schwerer, weil sie ja ihre eigene Interpretation einbringen?
Also es ist sicherlich beides richtig. Für mich macht es eigentlich keinen Unterschied. Ich denke...
Haben Sie das natürlich gehört?
Ja, natürlich. Also ich kenne natürlich seine Aufnahmen. Ich kenne auch seine Biografie sehr gut, gerade weil ich jetzt mein zweites komplettes Rachmaninow-Album veröffentlicht habe, letztes Jahr zum 150. Geburtstag von Rachmaninow. Und ich denke, dass er verkörpert natürlich auf der einen Seite diese maximale Emotionalität, aber auf der anderen Seite, und das wissen gar nicht so viele, weil das auch vom Interpreten abhängt, er war ja auch ein sehr intelligenter Mensch und ein sehr intelligenter Komponist. Und ich finde, diese Kombination aus beiden, maximale Intelligenz und maximale Emotionalität, das ist etwas, was man irgendwo bei ihm auch berücksichtigen muss. Und bei seinen Aufnahmen merkt man, dass er versucht, so objektiv wie möglich zu spielen, gerade um diesen Aspekt der Intelligenz mehr zu zeigen, um zu zeigen, wie mache ich hier Stimmführung und wie setze ich hier die Stimmen gegeneinander und was passiert eigentlich in meiner Kunst. Und dass er gar nicht so sehr versucht hat, dieses emotionale Moment hervorzuheben. Also ich habe das Gefühl, dass seine Aufnahmen sehr objektiv sind und auch ganz anders als meine. Aber ich denke auch, dass jemand, der so depressiv war wie Rachmaninow, was ihn ja zeitlebens verfolgt hat, dass man da dann natürlich, wenn man auf der Bühne ist, dann ist man Pianist und Komponist und denkt, da sind vielleicht Leute im Publikum, Kritiker zum Beispiel oder Kollegen oder Kolleginnen, die gucken jetzt ganz genau darauf, was ich hier gerade mache als Komponist und als Pianist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sich in so einer Doppelfunktion auch gar nicht so wohlfühlt unbedingt und da auch dieses Loslassen schwerfallen kann. Aber ich finde seine Aufnahmen natürlich phänomenal und man merkt, dass das einer der größten Pianisten war, die je geatmet haben.
Ja, das dritte Klavierkonzert von ihm soll ja wohl das Schwierigste überhaupt sein, was es je gibt.
Ja, das ist nochmal wie das zweite, nur ein bisschen länger, genau.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, Rachmaninow war ja wirklich in einer schwierigen Phase, als er mit der Arbeit an seinem zweiten Klavierkonzert begonnen hat. Da stand er in einer tiefen depressiven Phase. Das wurde vielleicht auch noch verstärkt durch ein Gespräch von dem von ihm verehrten Lev Tolstoi, dem Lyriker und Dramatiker, der ihm eigentlich klargemacht hat, dass seine Musik viel zu bourgeois ist und viel zu dekadent. Also diese ganzen Hintergründe, Sie haben es gesagt, Sie beschäftigen sich ja damit. Das Wissen darum, macht das auch nochmal schwerer?
Ja, also dieses Hypnotische, interessanterweise hört man auch. Wenn man es weiß, dann hört man es in der Musik. Und auch hier hatte ich vielleicht das dramatische Glück, sagen wir es einfach mal so, dass also Rachmaninow als Komponist in dieser Depression war, als er es komponiert hat. Und ich natürlich, dadurch, dass ich den Tod meines wichtigsten Mentors mit diesem Stück verbinde, ja ein sehr verwandtes Gefühl durchlebe, wenn ich das Stück spiele. Also das heißt, ich denke, die Entscheidung trifft man vorher und dann schaltet man den Kopf ab. Also man weiß vorher, was kann ich tun, wo kann ich loslassen, wie kann ich loslassen und dann passiert es aber. Also während ich auf der Bühne spiele, entscheide ich dann nicht mehr. Dann, das weiß ich eigentlich schon vorher. Und ja, ich denke, man muss dem mit Respekt begegnen, aber den größten Respekt hat man ja vor Musik, wenn man sie wirklich lebt und wenn man sie nicht zerdenkt. Und ich denke deshalb, dass es bei der Arbeit an dieser Musik auch sehr viel um Analyse geht, aber dann auf der Bühne eben dieses Neuhaus-Mantra, der ja quasi mein Klaviergroßvater war. Kalte Finger, kalter Kopf und heißes Herz.